Ich vermute, dass jeder von uns Folgendes gesehen und erlebt hat. Ein fruchtloses Gespräch zwischen einem Vater oder einer Mutter und dem Kind. Ich glaube, das kennen wir alle. Das Gespräch kann aus den Gründen fruchtlos sein, weil die Eltern aus Wut oder Zorn oder Ärger sprechen oder autoritär und gereizt scheinbar willkürliche Anweisungen geben. Oder weil sie einfach nicht wirklich zuhören, sondern ihre Ruhe haben wollen und darum mit den Kindern schimpfen. Solche Herzenshaltungen führen zu fruchtlosen Gesprächen. Das Gespräch aber kann auch fruchtlos sein, wenn das Kind nicht wirklich zuhört, auch wenn die Kommunikation der Eltern vorbildlich ist. Und es ist immer hässlich, solche Gespräche zu beobachten oder daran beteiligt zu sein. Wir sagen im Volksmund, dass ein Kind auf Durchzug schaltet. Das heißt konkret, es mag so aussehen, als ob es zuhört, es hört aber nicht zu. Das, was die Eltern sagen, wird es ziemlich sicher nicht tun. Wenn man nachher kontrolliert, wird es vielleicht sogar sagen, es hat nicht gehört, dass die Eltern diese oder jene Anweisung gegeben hätten. Es ist immer hässlich, wenn ein Kind auf Durchzug schaltet. Stell dir bildhaft und konkret eine solche Situation vor. Hast du es vor Augen? Der Vater oder die Mutter redet deutlich mit dem Kind, weil sie sehen, dass sein Charakter und sein Umgang ihnen Schwierigkeiten bringen wird. Vielleicht war das Kind mit jemand anders zu Gewalt bereit, wegen einer Banalität. Vielleicht hat es mit seinen Worten Gift in eine gespannte Situation gespritzt und einen Konflikt geschürt. Vielleicht hat seine Selbstsucht und Ich-Bezogenheit zu Problemen geführt. Wenn man mit ihm darüber redet und er nicht zuhört, das ist besorgniserregend, das ist hässlich. Aber diese Tatsache heißt auch etwas für uns. Denn es sind nicht nur die Kinder, die nicht zuhören. Es wäre angenehm, den Zeigefinger auf die bösen Kinder zu richten, als ob wir vom Nicht-Zuhören nichts wussten. Aber dem ist leider nicht so. Auch wir hören manchmal nicht zu, nicht nur mit anderen Erwachsenen, sondern vor allem in der Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Er hat uns in seinem Wort viel gesagt. Manchmal hören wir relativ gut zu, manchmal müssen wir zugeben, dass wir nicht auf das geachtet haben, was er sagt. Und in dieser Hinsicht ermahnt uns der Jakobus, nicht wie Menschen zu sein, die ihr Gesicht schnell im Spiegel anschauen und alsbald vergessen, wie sie wirklich ausgesehen haben. Wir sollen, sagt Jakobus, nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern Täter. Mit anderen Worten, Jakobus sagt uns, dass wir manchmal wie das Kind sind, das antwortet, wenn man ihm fragt, ob es zuhöre, ich höre schon zu, obwohl er nicht zuhört. Und das ist auch etwas Hässliches. Jemand, der es als ob tut. Wir können, sagt Jakobus, als ob Leute sein. Man nennt sie Heuchler. Wir tun, als ob wir glauben, aber wir hören nur zu. Die Jakobus-Stelle haben wir bereits gelesen. Ich lese sie nochmals. Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt, und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. Nun, kein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter. Täter, nicht Hörer. Jetzt stellen wir uns zwei Menschen vor. Der erste jemand, der bei einer gemeinsamen Mahlzeit dient. Strahlend steht er mit zwei vollen Tellern da und bietet das Essen an. Der zweite jemand, der so die Hand hinter das Ohr hält, das Bild eines Zuhörenden oder Hinhörenden. Und die springende Frage ist, welches Bild stellt das am treffendsten dar, dass wir als Christen als Ziel sein sollen? Welches Bild stellt das Ziel am treffendsten dar, das wir als Christen erreichen wollen? Was will Jesus Christus von uns? Sollen wir eher wie der Diener sein oder der Hinhörende? Und wenn wir nur die Jakobusstelle im Kopf haben, könnten wir meinen, das erste Bild, das Bild dem Dienenden, das wäre das Ziel. Wir wollen Täter sein, nicht wahr? Aber Moment, wir haben es gerade gesungen, dieses Bild erinnert mich an eine andere Begegnung, die Jesus hatte. Eine Begegnung mit zwei Menschen, bei dem der eine diente und der andere zuhörte. Wir kennen das, Martha und Maria. Und Jesus lobte die, die zuhörte, und schalt die, die diente. Ja, sogar seine Formulierung wies auf die Tatsache hin, dass er das, was man daraus lernen sollte, unterstreichen wollte. Das ist ganz wichtig. Wir kennen das bei den Eltern. Tonfall, Lautstärke. Wenn etwas wichtig ist, dann redet man anders, als wenn etwas nicht so wichtig ist. Und Jesus redet hier und zeigt uns, dass dies wichtig ist. Er sagte nämlich, eins ist Not. Eins aber ist Not. Nicht zwei, eins. Er hat nicht gesagt, dienen ist schon gut und lernen ist auch gut, beides ist wichtig, aber man muss die richtigen Prioritäten haben. Nein, er hat es stärker formuliert. Eins ist Not. Und diese Stelle ist natürlich passend, wenn wir überlegen, was ist Gott wichtig? Wenn Gott durch Jesus Christus sagt, eins ist nötig, im Gegensatz zu etwas anderem, da möchte ich wissen, was das eine ist. Das gute Teil, das Wichtigste, das Eigentliche. Und Jesus sagt, das gute Teil ist, ihm zuzuhören. Jetzt kommen wir zum Predigttext, das ist in Lukas Evangelium Kapitel 10, das können wir aufschlagen. Die Jakobusstelle ist da gut als Vergleich, aber der eigentliche Predigttext ist hier Lukas. Lukas 10, Vers 38. Da wird von Jesus berichtet, als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha. Die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seine Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Ich finde es sehr interessant und sehr lehrreich, die verschiedenen Begriffe hier anzuschauen, die Jesus in diesem Abschnitt, in diesem Lehrstück benutzt, wovon er das eine, das Not ist, unterscheidet. Merke erstens, dass die Geschichte damit anfängt, dass Jesus in ein Dorf kommt und jemand ihn aufnimmt. Das ist ja gut, nicht? Jesus aufzunehmen, ihn zu beherbergen. Ja, die Bibel spricht ganz klar darüber, Gastfreundschaft ist eine Tugend, die belohnt wird, die Gott gefällt. Aber diese Gastfreundschaft ist nicht das eine. Auch die zweite Tugend, die Martha aufzeigt, sie dient ihm. Und zwar viel. Das ist auch gut. Aber nicht das eine, nicht das gute Teil. Jesus geht noch weiter. Er sagt, es sei nicht schlecht, wenn einer dem anderen um dieses eine Willen allein dienen lässt. Sie soll nicht einmal helfen müssen. Und ich erwähne diese Tugenden, diese Eigenschaften von Martha, sie sind Tugenden, alle gute Sachen. Ich erwähne sie, um die Spannung etwas deutlicher zu machen, die in diesem Abschnitt ist. Wie kann diese Lehre Jesu richtig verstanden werden? Fördert sie nämlich nicht genau das, was Jakobus kritisiert? Ist nicht Martha eigentlich Täter des Wortes und Maria bloß Hörer? Sollen wir wirklich also wie Maria sein? Wie können wir das verstehen? Und die Antwort ist, wissen Sie eigentlich, denn das Wort Gottes widerspricht sich nicht, die stellen sie nicht Gegensätze, sie sagen sogar das Gleiche. Das Problem liegt an dem, was wir mit dem Tun oder was wir mit dem Tätersein verbinden. Denn die Tat, die Jesus von uns will, ist nicht das Dienen, sondern das Lernen, das Verstehen, das Begreifen. Jesus weiß es nämlich, wenn wir etwas wirklich verstehen oder sehen oder begreifen, dann werden wir es auch umsetzen. Seine Lehre zu lernen bedeutet, anders zu leben. Manchmal wird das umgekehrt formuliert. Erst wenn wir es umsetzen, verstehen wir es. Jesus sagte eigentlich das Gegenteil. Wenn wir es verstehen, setzen wir es um. Vielleicht kann ich euch ein Beispiel geben. Kürzlich lasen wir mit unseren Kindern ein Buch über jemand, der bei der Börse gearbeitet hat, als Missionarskind in Afghanistan aufgewachsen. Das Buch hieß God in the Pits, also Gott in den Börsenständen oder in der Grube, ist ein Wortspiel. Und Mark Ritchie erzählt dann von einer Reise nach Afghanistan, als sein Vater, ein Missionar dort, in einem Autounfall gestorben ist. Der arbeitete schon an der Börse, der verdiente viel Geld. Und dann hörte er, dass sein Vater gestorben war. Dann sein Bruder und seine Schwester und er, die flogen nach Afghanistan und fuhren zu der Stadt weit weg vom Zentrum, wo sein Vater gearbeitet hatte. Ein Afghane kam dann vorbei, klopfte an ihre Tür und stellte sich vor als Freund ihres Vaters. Er war ein Hazare, also jemand, der zu einem verachteten Stamm in Afghanistan gehörte. Er lud sie ein, bei sich zu essen, und einige Tage später gingen sie hin. Da stellte sich heraus, dass er durch ihren Vater zum Glauben gekommen war und besorgt war, wie er im Glauben weiter wachsen könnte, wenn der Vater jetzt weg wäre. Und als er vom Unfall hörte, reiste er selbst nach Kabul, um zu sehen, wie es ihrem Vater ging. Da erfuhr er, dass er gestorben war. Mark Ritchie war tief beeindruckt. Er sagte, für diesen Mann so weit zu reisen, das war schwieriger, als für seine Familie von Chicago nach Afghanistan zu fliegen. Und er merkte, wie dieser Mann sie eigentlich als Geschwister behandelte, auch mit seiner Gastfreundschaft. Als sie nach der Mahlzeit gingen, steckte dieser Mann seine Hand in der Tasche. Er wollte nämlich wissen, ob die Amis vielleicht Geld bräuchten. Stell dir das vor. Mark war sprachlos. Er als Börsenmakler sagte, er könnte an einem guten Tag mehr in einer Minute verdienen, als dieser Mann in sein ganzes Leben. Und jetzt will er wissen, ob er Geld braucht. Wie ist er dazu gekommen? Ja, wir wissen eigentlich die Antwort. Der Mann hat etwas von Jesu Lehre begriffen. Ich bin Hazare und der ist Ami, aber das ist mein Bruder. Christen sind Geschwister. Er behandelte sie als Familie, weil er etwas verstand. Er hat etwas gesehen. Die waren in der Tat Familie und entsprechend hat er gelebt. Und darum will Jesus, dass wir lernen, mehr als dass wir dienen. Manchmal wird sogar gesagt, ja, wir hören so viel Lehre. Wenn wir nur die Hälfte von dem umsetzen würden, was wir gehört haben, dann wären wir schon am Ziel oder wären wir schon viel besser. Aber das geht an dieser Wahrheit vorbei. Warum wir Lehre brauchen, ist, dass die Lehre unerlässlich ist, um die Umsetzung zu erreichen. Wo wir geblockt sind oder wo es dann nicht weiterkommt, ist gerade in dem Punkt, dass wir etwas nicht verstehen. Jesus will, dass wir lernen, mehr als dass wir dienen. Oder man könnte es auch so formulieren, Jesus sucht nicht neue Knechte oder neue Diener, er sucht neue Jünger. Er will, dass wir auf ihn hören und von ihm lernen. Und das ist mehr, als ihm praktisch zu dienen. Und interessanterweise ist das genau das, was sowohl die Stelle in Lukas 10 als auch die Stelle in Jakobus 1 sagen. Beide betonen, dass wir Täter des Wortes in dem Sinne sein sollen, dass wir das Wort lernen. Ein Täter des Wortes will das Wort verstehen. Das ist unser erster Punkt hier. Ein Täter des Wortes will das Wort verstehen. Jetzt aus der Jakobusstelle zunächst. Es ist bezeichnend, dass diese Jakobusstelle mit einem Vers anfängt, der sagt, dass jeder Mensch schnell zum Hören sein soll. Und dieser Vers 19, schnell zum Hören, langsam zum Reden, kommt nach den Versen 17 und 18, die davon reden, dass alle gute Gaben von dem Vater des Lichts herunterkommen, der uns nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit geboren hat. Also, der Kontext spricht, dass Gott uns durch das Wort der Wahrheit geboren hat. Und gerade danach fügt er hinzu, sei schnell zum Hören. Und das ist natürlich dann nicht bloß eine Aufforderung, andere Menschen schnell zuzuhören, wie ich ihn so oft verstehe, sondern in erster Linie und vor allem das Wort Gottes zuzuhören. Das sieht man auch nachher in Vers 21, wenn er von dem Gegenteil redet. Man soll langsam zum Zorn sein, der Zorn des Menschen tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt alle Unsauberkeit und Bosheit ab und nehme das Wort an mit Sanftmut. Also sei schnell zu hören, lege Zorn ab, oder Zorn ist schlecht, lege Zorn ab also und nehme das Wort auf mit Sanftmut. Das Wort, das in euch gepflanzt ist, das die Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Jakobus sagt, wir sollen Täter des Wortes sein und nicht Hörer allein. Das ist richtig. Aber was er damit meint, ist nicht, dass wir aktiv sein sollen zu dienen, tun und schaffen, sondern dass wir nicht bloß Hörer sein sollen, sondern wirklich Jünger, Studenten, Lernende des Wortes. Wir sollen lernen, bis die Wahrheit sitzt, bis wir begreifen, bis wir neu sehen, bis wir neue Augen haben. Wir sollen aktiv in unserem Bemühen, das Wort zu verstehen sein. Also, der Hörer des Wortes, argumentiert Jakobus, ist nicht derjenige, der wie der Diener mit den Tellern tut. Er ist derjenige, der aufmerksam zuhört und versucht zu verstehen. Wer aufmerksam zuhört, ist nicht ein bloßer Hörer, laut Jakobus. Der Hörer ist oberflächlich und schnell. Er schaut in den Spiegel und vergisst, wie er ausgesehen hat. Das Gegenteil vom Hören ist darum nicht etwas zu tun, sondern zu verstehen. Das sieht man im Vers 25 in Jakobus 1. Okay, derjenige schaut in den Spiegel und geht davon und vergisst. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter. Ich finde es faszinierend. Wer ist der Täter? Derjenige, der durchschaut, der beharrt, der nicht vergisst, der versteht. Derjenige, der auf das Wort achtet. Maria und Martha, wer ist der Täter des Wortes? Maria. Die Stelle Lukas 10 beschreibt sie nicht als jemand, der einfach auf der faulen Haut sitzt, sondern jemand, der aktiv und freudig und genau zuhört. Lukas sagt, sie setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seine Rede zu. Was bedeutet das? Die Studenten unter uns werden nicht sagen, dass in der Schule sie dem Lehrer zu Füßen sitzen. Das macht man in unserer Kultur nicht. Aber dieses zu Füßen sich setzen ist die Haltung eines Studenten, der natürlich auch aktiv zuhört. In der damaligen Kultur drückte das etwas aus. Ich lerne, ich höre genau zu. Heute in unserer Kultur, das wäre jemand mit dem Stift, der genau aufschreibt, was der Lehrer sagt. So schrieb ein Rabbi zum Beispiel in der Mishnah, in einer Sammlung jüdischer Weisheit um die Zeit Jesus: Lass dein Haus ein Versammlungsort für die Weisen sein und setze dich inmitten des Staubes ihrer Füße und nehme ihre Worte durstig auf. Und vielleicht erinnert ihr euch an Paulus, als er die Zeit reflektierte, in der er das Wort Gottes oder das Gesetz gelernt hat. Er sagt in Apostelgeschichte 22, dass er ein jüdischer Mann ist, aufgewachsen aber in dieser Stadt und mit aller Sorgfalt unterwiesen im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels. War ein Eiferer für Gott, wie ihr heute alle seid. Und so Maria. Sie ließ sich nicht von all der praktischen Arbeit drumherum ablenken, die zu tun wäre. Sie erwählte aktiv das gute Teil. Ein Täter des Worts will das Wort verstehen. Ein Täter des Worts ist ein Student, ein Lernender, ein Jünger. Wie es Hebräerbrief sagt, Hebräerbrief 2, Vers 1, darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Das desto mehr achten, das macht einen zum Täter. Und der zweite Punkt, ein Täter des Wortes, der versucht nicht nur zu verstehen, sondern er beharrt drin, als Jünger und als Student. Und interessanterweise, auch dies wird in die Jakobusstelle deutlich unterstrichen. Der bloße Hörer schaut und vergisst, der Täter durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und beharrt dabei. Der ist nicht ein vergesslicher Hörer. Und ich finde diese Betonung sehr tröstlich. Es braucht nämlich Zeit, um das Wort Gottes zu lernen. Das erste Mal, wenn man das Wort durchliest, das ist alles neu. Das zweite Mal ist vieles immer noch neu. Hast du das schon erlebt? Etwas in der Bibel gelesen und du denkst, ich habe das sicher einige Male gelesen, aber es kommt dir wie unbekannt vor. Wahrscheinlich sind die meisten von uns an dem Punkt gelangt, wo einiges uns relativ bekannt ist und anderes noch unbekannt. Bei gewissen Kapiteln, ich weiß, was drin steht. Bei anderen, da bin ich noch am Lernen. Und da ermutigt mich Jakobus. Und dabei beharrt. Und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter. Und das Gleiche gilt für die noch wichtigere Arbeit, nicht nur die Bibel zu lesen, sondern sie zu verstehen. Meistens, wenn ich eine alte Predigt nehme, um sie nochmals zu halten, bin ich nicht ganz glücklich über das, was ich geschrieben habe. Wichtiges fehlt, finde ich. Die Predigt ist vielleicht etwas einseitig. Und auch hier ermutigt mich Jakobus. Und dabei beharrt. Und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter. Und diese Haltung des Bleibens, das kommt immer wieder vor. In vielen Stellen der Bibel. Jesus definiert ein wahrhaftiger Jünger als jemand, der in seinem Wort bleibt. Es wird nicht sofort alles in den Kopf gehen. Oder Paulus ermutigt Timotheus: Bleibe bei dem, was du gelernt hast. Von Kind an hast du die Heilige Schrift gekannt, die dich zur Seligkeit unterweisen kann. Jetzt sollst du dabei bleiben. Ah, das ermutigt mich. Ich kann auch bei dem bleiben, was ich gelernt habe und was mir anvertraut ist. Und diese Haltung jetzt ist in unserem Text auch zu spüren. Weil Maria zu Jesu Füßen als Jünger sitzt. Aber eine verwandte Haltung, der zu dem passt, was wir hier betonen, dieses Beharren,
ist bei ihr noch deutlicher zu spüren, nämlich dieses Erwählen des guten Teils. Das hat sie nicht getan, um ihre Pflicht zu erfüllen, sondern weil sie Freude an Jesus hatte. Das drückt sich ganz klar durch in dieser Stelle. Wenn man die zwei Schwestern anschaut, so sind sie in ihren Reaktionen, eigentlich weisen sie unterschiedliche Haltungen auf. Die Haltungen sind zu spüren. Marthe redet in den Worten, was man tun soll. Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Das klingt nicht wirklich nach einer freudig dienenden Haltung. Ach, was ist noch zu tun? Was kann ich machen? Maria scheint eine ganz andere Haltung zu haben. Die Haltung eines Jüngers, die Freude, der Freude an die Weisheit und Einsicht seines Lehrers hat. Sie genießt es, offenbar zu Jesus Füßen zu sitzen und ihm zuzuhören. Darum spricht Jesus von dem guten Teil und dass sie diesen erwählt hat. Und das gute Teil ist nicht die Bibel zu lesen oder zu hören. Das gute Teil ist Freude am Wort Gottes zu haben. Und ist das nicht das, was ein vergesslicher Hörer von einem Täter unterscheidet? Warum geht der Hörer fort und vergisst, wie er aussah? Weil er noch nicht in das vollkommene Gesetz der Freiheit durchschaut hat. Ich liebe das, wenn das Wort Gottes so uns Detail gibt. Die Begeisterung für Gott, hört ihr das? Das vollkommene Gesetz. Das Gesetz der Freiheit. Wer das tut, ist kein vergesslicher Hörer. Und das dient als eine Überleitung zu dem letzten Punkt. Denn es gehört zum Wesen unseres Heils und vor allem zum Wesen unseres Gottes, dass er uns in Barmherzigkeit klar macht, dass er und seine Worte liebenswürdig und schön sind. Und das wäre dann unser dritter Punkt hier. Wie können wir das umsetzen in unserer Wahrnehmung Gottes und des Heils? Gottes Wege sind lieb und er macht, dass wir sie lieben. Wenn man diese Stellen, Jakobus 1 und Lukas 10, als Aufforderung versteht, dass man die Bibel lesen und studieren soll, man hat das Wesentliche verpasst. Maria ist nicht einfach eine Studentin, die mitten in der Nacht nach am Schuften ist, damit sie die Prüfung am nächsten Tag besteht oder eine Arbeit abgeben kann. Ich habe das öfters getan als Student. Das ist nicht das Bild von Maria. Vielmehr ist sie das Bild von jemand, der mitten in der Nacht noch am Lesen ist, weil sie von einem packenden Buch so ergriffen ist, dass sie es einfach nicht wegstecken kann, sondern weiterlesen muss. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich manchmal besser arbeite, ich arbeite besser unter Druck, wenn der Termin am nächsten Tag ist, als wenn es dann nur auf die Freude drauf ankommt und ich spät in der Nacht noch am Blättern bin. Aber das ist so das Bild, so ein bisschen von Maria. Ja, sie weiß, sie sollte eigentlich schon längst im Bett sein. Sie verschlingt aber gierig weiter. Es ist keine Pflichtübung, wenn man ein super Buch nicht ablegen kann. Das tut man freiwillig, weil das Buch so ausgezeichnet ist. Das ist die Haltung hier. Das ist die Art des Beharrens, auch wenn man müde ist, weil man Gottes Wort lieb hat und es verstehen will. Bei einem Roman wollen wir herausfinden, warum lesen wir weiter? Wir wollen herausfinden, was passiert. Warum lesen wir Gottes Wort ähnlich? Ja, wir wollen herausfinden, wie Gott denkt, was er meint, wie er ist, denn wir haben ihn ja so gern. Ihr wisst, wie es geht. Die Bibel ist eine wahre Schatzkiste und je länger man studiert, desto mehr Schätzen kommen vor. Das ist das Wesen unseres Gottes und unseres Heils. Diese Liebe gehört zum Wesen unserer Jüngerschaft. Es ist ein fundamentales Prinzip. Der Mensch ist nicht um des Gesetzes Gottes willen geschaffen worden, sondern die Gesetze sind da, um den Menschen zu dienen. Alles, was Gott von uns fordert, das tut uns gut. Ja, es tut uns nicht nur gut, sondern ist auch schön und begehrenswert. Es bringt Freude. Und vielleicht der Unterschied zu einem spannenden Roman. Dann lesen wir den spannenden Roman mitten in der Nacht. Und endlich um 4 Uhr morgens, dann finden wir heraus, was passiert ist. Und dann legen wir es beiseite und vielleicht denken wir, ach, ich Dummkopf. Ich hätte doch ins Bett gehen sollen. Morgen muss ich wieder aufstehen. Und das geht eigentlich umgekehrt bei der Bibel. Es braucht manchmal Überwindung, aber wenn man es liest, dann legt man es freudig beiseite und sagt, bin froh, dass ich das gemacht habe. Jetzt habe ich was über Gott entdeckt. Das ist unser Erbe und die Wahrheit über uns. Psalm 19 drückt es gut aus. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Das Wort Gottes hat selbst die Kraft zu erquicken, weise zu machen, das Herz zu erfreuen, die Augen zu erleuchten. Das macht der Herr. Es ist nicht nur, dass wir es lieben sollen. Er schaut selbst durch sein Wort, dass wir es lieben. Die Wege des Herrn sind liebenswürdig. Und wir sind auch Empfangende, nicht Gebende oder Schaffende in unserer Beziehung mit Jesus. Und das wird in diesem Bild von Maria so schön und klar dargestellt. Sie sitzt zu seinen Füßen. Sie nimmt seine Worte auf. Sie hört zu. Sie lässt seine Lehre über sie ergehen. Das machen die Jünger auch. Und darum nennen wir die Jünger, die Lernende. Natürlich sind sie auch Knechte und Diener Jesu. Aber es ist bezeichnend und es ist wichtig, dass sie nicht grundsätzlich die 12 Knechte sind oder die 12 Diener. Sie heißen die 12 Jünger. Man kann diesen Unterschied überbetonen und daraus Gegensätze machen. Und das wäre natürlich falsch. Paulus bezeichnet sich auch als Sklave oder Diener Christi. Aber es ist trotzdem wichtig hier, das Zentrale zu betonen. Paulus ist nicht Diener Christi in dem Sinne, als ob er Gott etwas zu geben hätte. Vielmehr drückt dieses Wort Sklave oder Diener seine totale, freudige, allesumfassende, innere, freiwillige Hingabe aus. Er ist Sklave Christi, weil Christus sein Herz erobert hat. Das gehört zum Wesen unseres Heils. Das gehört zum Wesen unseres Gottes. Wir hören zu. Wir empfangen. Jesus gibt. Da ist etwas Zentrales, etwas Wichtiges in der Tatsache. Täter sein heißt aufmerksam zuhören und lernen. Luther hat wieder etwas Treffendes darüber zu sagen. In seinem Galater-Kommentar, als er Galater 3,2 kommentiert, spricht er, das menschliche Herz versteht das nicht und glaubt nicht, dass etwas so Wertvolles, nämlich der Heilige Geist, allein aufs Hören des Glaubens hingegeben wird, sondern schließt so, es ist etwas Großes um die Sündenvergebung, die Befreiung von Sünde und Tod, um die Begabung mit dem Heiligen Geist, um die Gerechtigkeit und das ewige Leben. Darum musst du etwas Großes leisten, damit du diese unaussprechlichen Gaben empfängst. Diese Meinung bestätigt der Teufel und macht sie groß und wichtig im Herzen. Nein, sagt Luther, der Schatz wird umsonst, wird ohne Gegenleistung angeboten. Und darum redet Christus so mit Martha, als sie sich abmühte. Das ist viel Sorge und Mühe, aber eins ist wichtig. Maria hat das gute Teil erwählt. Luther folgt. Ein Christ wird man nicht durchs Tun, sondern durchs Hören. Wer sich daher zur Gerechtigkeit bringen will, der übe sich im Hören des Evangeliums. Und wenn er es gehört und empfangen hat, sage er fröhlich Gott Dank. Und übe sich in guten Werken, die ihm in Gottes Gesetz geboten sind. Aber alles so, dass Gesetz und Werke auf das Hören im Glauben folgen. Ein Täter des Wortes ist demnach jemand, der sich übt und bemüht zu empfangen. Es ist passend und richtig. Es ziemt sich, dass das unser Verhältnis mit dem Wort Gottes ist. Es ist vor allem so, in dem Kern unseres Heils, in der Einigung mit Christus. Was bringen wir zu dieser Einigung mit Christus? Wir bringen nur Sünde. Christus bringt nur Gerechtigkeit. Alles Schlechte kommt oder kam von uns, alles Gute kommt von ihm. Wir bringen nur ein Herz, eine Natur, eine Wesensart, die ihn ablehnt und gegen ihn rebelliert. Und er schenkte uns dafür seine Natur, damit wir von Herzen sein Wort gerne haben. Wir können vor Gott nur wegen der fremden Gerechtigkeit Christi bestehen. Er erfüllt das Gesetz an unsere Stelle. Und das heißt etwas für unser Verhältnis mit dem Wort Gottes. Wir sind grundsätzlich Empfangende, nicht Schaffende, nicht Gebende. Wenn wir die Bibel aufschlagen, um sie zu lesen, das soll es uns gewahr werden. Wir sitzen hier zu Jesus Füßen und empfangen. Wir tun Gott keinen Gefallen, wenn wir sein Wort lesen. Das bringt ihm nichts. Der Fleiß und die Übung und der Kampf ist zum Fangen. Oder man könnte es auch so sagen, das Werk ist grundsätzlich zu glauben, nicht zu leisten. Es gibt diese bekannte Stelle in Johannes 6, wo die Juden fragten Jesus, was sollen wir tun, damit wir Gottes Werke wirken? Und Jesus sagt, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Was tue ich als Täter des Wortes? Ich glaube dem Wort. Ganz praktisch. Ich glaube dem Wort, das heißt für mich. Gott hat mir vergeben. Gott hat mich geliebt und angenommen. Gott hat mich verändert. Ich glaube dem, weil Gott es mir in seinem Wort lehrt. Weil es hier steht, glaube ich es. Ich glaube, dass Gott mich verändert hat. Ich glaube, dass ich das Wort liebe und tue. Nicht nur andere bekommen eine neue Natur, die Gott ihnen in Christus schenkt. Ich auch. Und ich glaube, dass Gott mir die Sichtweise und die Wahrheit in seinem Wort beibringt. Ich verstehe immer mehr. Es zeigt sich auch in meinem konkreten Verhalten. Gott sei Dank und Ehre. Dieser Glaube wird umkämpft sein, aber der Kampf wird dadurch gewonnen, wenn wir uns auf Christi Werk werfen. Und ihm vertrauen, dass er alles in unserem Leben tut, was nötig ist. Er ist unsere einzige, aber auch unsere sichere Hoffnung. Und wir dürfen darum als Jünger zu seinen Füßen sitzen und lernen. Amen.